Liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, viel wurde spekuliert über die US-Wahlen und den Wahlausgang und wer nun endlich Präsident wird. Joe Biden ist seit einigen Tagen im Amt, ja, und wir wollen mal beleuchten mit einem kurzen Schnappschuss die Auswirkungen auf die geopolitische Lage. Und da haben wir ja einen Experten hier bei uns, lieber Dr. Rainer Rothfuss. Lieber Rainer, Geostrategie und Geopolitik, das ist dein Steckenpferd. Ja. Wie schätzt du das ein? Ja? Was ändert sich auf der Welt, nachdem der Präsident Trump jetzt an den Joe Biden übergeben hat?
Ja, ich denke, dass es natürlich etwas verfrüht ist, da jetzt die ganz großen und ganz detaillierten Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber ich denke, dass wir alle noch etwas gedrückt sind von den Ergebnissen der letzten Monaten und Wochen, dass es letztendlich möglich ist, eine Wahl in der größten Demokratie der Erde vor den Augen letztendlich der etwas besser informierten Beobachter zumindest zu stehlen. Und das Justizsystem schafft es nicht, sich dagegen aufzulehnen. Die vierte Gewalt im Staat, die Medien, schaffen es nicht, das Ganze zu kontrollieren, offen zu legen und damit eine Gegenkraft zu bilden. Selbst die Social Media, die ja einen unglaublichen Aufschwung erlebt hatten, auch während der Ära Trump, schaffen es nicht, der vierten Gewalt auf die Sprünge zu helfen, als Korrektiv in der Medienlandschaft. Ein regierender Präsident wird einfach abgeschaltet, vom Kanal Twitter komplett gelöscht, mit 88 Millionen Follower. Das muss man mal vergleichen mit den Tagesschau-Zuschauerzahlen. Das sind in der Regel 10 bis 11 Millionen. Ja, also das ist zunächst mal frustrierend und das trifft auch alle natürlich im Herzen, die an der Seite Trumps, egal ob sie ideologisch jetzt auf seiner Linie lagen oder nicht, die eben versucht haben, einen Kampf zu führen gegen diese Medienübermacht, gegen den politisch-medialen Komplex, der sich ja in fast allen Ländern der Welt so bequem eingerichtet hat, dass er kaum noch Opposition fürchten muss. Und auch ich bin ja in Deutschland in diesen Kampf eingestiegen, auf der Seite der Demokratie, auf der Seite der Bürger. Ich bin ja bei der AfD engagiert und uns motiviert natürlich ein ähnliches Anliegen wie Trump. Das heißt, es ist jetzt wirklich eine Analyse, die jeder für sich machen muss. Was ist tatsächlich machbar? Was ist leistbar an Zurückholen der Kontrolle und Zurücklegen in die Hände der Bürger? Das war ja die Ansage von Trump, als er vor 4 Jahren angetreten ist. Und das ist eine Analyse, die wir machen müssen, nicht nur in puncto Außenpolitik, sondern natürlich auch in puncto Innenpolitik, wo ja auch die außenpolitischen Zielsetzungen zuerst mal grundgelegt werden. Und das ist also erschütternd, diese Vorgänge, die wir bisher gesehen haben. Und wir müssen natürlich immer sagen, gut, wir kennen die Entwicklungen nur bis zum heutigen Tag und alles, was in der Zukunft liegt, ist und muss Spekulation bleiben. Das ist zunächst mal die vorausgehende Analyse. Also es ist wirklich ein Systemwechsel. Es ist nicht nur ein leichtes Verschieben von Kräften, sondern momentan stehen wir vor einem Systemwechsel, sofern die Situation so zementiert wird und Biden im Amt bleibt und entweder er oder Kamala Harris, wie er es ja schon mal im Interview angedeutet hatte, diese 4 Jahre jetzt durchziehen können, was natürlich nicht gesichert ist.
Okay. Du hast ja schon angedeutet, es gab Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen, ja, die zumindest aus besser informierten Kreisen auch wahrgenommen wurden, ja. Hat aber zum Schluss doch nicht dazu geführt, dass der Präsident Trump sein Amt hätte behalten können. Ja, so ist der aktuelle Stand. Wie empfinden das die Bürger in den USA? Hinterlässt er jetzt ein komplett gespaltenes Land?
Ich denke, dass er nicht unbedingt ein komplett gespaltenes Land alleine hinterlässt, sondern ein zu teilen wirklich zutiefst aufgewachtes Land auch und mobilisiertes Land. Das heißt, die Bürger werden jetzt sicherlich nicht gleich auf die Straße gehen und versuchen, sich überall der Biden-Administration in den Weg zu stellen. Aber ich denke, dass sicherlich 30% mehr als davor verstanden haben, in welcher tiefen Krise unser demokratisches System im Westen steckt. Und das ist natürlich schon mal ein Riesengewinn und eigentlich eine Entwicklungsstufe, auf der man auch aufsetzen könnte. Denn ohne dass die Bevölkerung aufwacht und überhaupt feststellt, dass etwas schief läuft und mehr versteht über die Mechanismen der Feindbildgenese, der Diffamierung und des aus dem Rennen Kickens von legitimen und auch wirklich positiv motivierten Playern im Spiel, ohne dieses Verständnis können diese Player sich auch nie aus dem Schwitzkasten des politisch-medialen Establishments befreien. Und ich denke, diesen Erkenntnissprung haben weite Teile der Bevölkerung gemacht. Ja, da mag man von der Spaltung dann sprechen, weil die, die weiter schlafen und letztendlich den Obrigkeiten so glauben, wie sie es in ihrer fein gestrickten Propagandastrategie vorgesehen haben, die werden natürlich denen Unverständnis gegenüberbringen, die alles hinterfragen, die alles bezweifeln, die alles nochmal abgeglichen haben wollen, bevor sie irgendeine Information verinnerlichen. Okay. Und auf dieser Grundlage können wir weiterarbeiten, aber es ist natürlich eine Spannung, die entsteht. Und ich erwarte da auch, sobald die Biden-Administration schwerwiegende falsche Schritte eingeht und auch wirklich Schäden erzeugt, die die Bevölkerung in Härten bringt, sei es irgendwelche Kriegseinsätze oder Verschärfung des Corona-Lockdowns, dann wird natürlich dieses erwachte Potenzial sich auch mobilisieren, wird auch auf die Straße gehen und dann wird diese Spaltung zwischen den Aufgewachten und den noch vor sich hin Schlummernden wird dann auch sichtbar werden, virulent werden.
Okay. Also diese Systematik, die deutet ja darauf hin, dass die Menschen immer mehr auch die Medien, die Meinungsmache sozusagen jetzt erkennen. Ja, habe ich das richtig verstanden?
Richtig.
Na, du hast also hier die Medienkritik ganz klar angebracht. Aus Europa hat ja jetzt die Frau von der Leyen ein Statement abgegeben, so nach dem Motto, wir haben endlich einen Freund im Weißen Haus. Ja, war Trump der Feind?
Das ist, was ich auch bei diesem Geopolitik-Seminar hier wieder klar gemacht habe. Die Geopolitik arbeitet sehr stark und dezidiert mit Feindbildgenese. Und ich habe dem gegenübergestellt, auch die Strategie, Freundbilder zu konstruieren. Konstruieren heißt, der Freund ist nicht a priori und intersubjektiv da, sondern er wird dargestellt als Freund, genauso wie jemand, der nicht a priori ein Feind sein muss, einfach als Feind dargestellt wird, weil gewisse verdeckte Interessen das eben nahelegen. Und so wie Trump zum Feind gemacht wurde durch eine Negativkonstruktion, durch Diffamierung, so wird jetzt Biden völlig ohne Grundlage zum Freund hochstilisiert. Und es ist interessant, dass auch in den Mainstream-Medien Deutschlands immer mal wieder solche Lichtblicke auftauchen, wie eine Monitorsendung über den Falken Joe Biden und seine Entourage, die überall bestens vertratet ist in der Rüstungsindustrie und in den neokonservativen Falken-Strategie-Think-Tanks. Und da wurde ganz klar, Biden ist wirklich mit einem langen, langen Lebenslauf und Track-Record, ist er erwiesener Kriegstreiber, über den sich Europa keineswegs freuen sollte, denn er hat bei allen Regime-Change-Kriegen der letzten 30 Jahre in Südosteuropa, aber auch in Nordafrika, Nahe Osten, hat er entweder mit in der Regierung als Vizepräsident unter Obama, dem Friedensnobelpreisträger, oder als Senator in der Opposition immer die Mehrheiten beschafft, die Unterstützung verschafft für alle diese Waffengänge, die gegen das Völkerrecht verstoßen haben. Wenn sich jetzt diese Strategie fortsetzen sollte unter Biden, dann wäre das das Schicksal Europas, das wäre die Besiegelung letztendlich der Destabilisierung der Nachbarschaft, der Fortsetzung dann auch der Migrationsströme, die wir 2015 erlebt haben. Also das darf sich ein vernünftiger Analyst der Lage nicht wünschen.
Wie kommt dann die Frau von der Leyen dazu, jemanden, den du jetzt quasi beschreibst, als kriegstreibende Kraft als Freund zu bezeichnen?
Naja, es geht hier in der Geopolitik nicht um den Kampf zwischen jetzt dem stabilen Europa und der USA, die dieses Europa destabilisieren wollen. Es ist also nicht geografisch räumlich verortbar, wo jetzt welche Akteure sitzen und welche Gegenspieler sitzen, sondern wir verstehen dieses geopolitische Kräftemessen nur dadurch, dass wir erkennen, dass Ideologie der Treiber ist. Also nicht die räumliche Verortung in Russland oder in den USA, in China, sondern ob sich jemand der Globalistenfraktion zuordnet oder eben der Fraktion, die den Nationalstaat funktional erhalten will, als der Raum, der einzige Container, in dem bürgerliche, demokratische Kontrolle über die Macht noch möglich ist. Sie kann nur in diesem Rahmen gewährt werden. Auf EU-Ebene funktioniert es erwiesenermaßen schon nicht mehr. Die Globalisten wünschen sich aber eben ein dysfunktional werden, ein obsolet werden des Nationalstaats und einen Transfer der Souveränität, die ja eigentlich immer vom Volk ausgehen muss, nur vom Volk verliehen wird, vom Nationalstaat auf die Ebene supranationaler Institutionen, die irgendwann eben die Nationalstaaten ersetzen sollen. Quasi eine zentralstaatliche EU und dann drüber gedeckelt noch eine Weltregierung. Das sind Konzepte, die werden ernsthaft diskutiert seit Jahrzehnten. Und diese Fraktion frohlockt natürlich jetzt, dass im Weißen Haus und damit auch an der Spitze des mächtigsten Militärapparats der Erde jetzt eben ein Vertreter der Globalisten wieder sitzt. Daher dieses Freundbild, was jetzt völlig faktenfrei aufgebaut wird, weil man eben diese Agenda jetzt versucht und auch erfolgreicher gemeinsam durchsetzen können wird.
Aber sag mal, je näher dir die Macht oder die politische Macht beim Volk angesiedelt ist, desto mehr Kontrolle hat das Volk, desto mehr Einfluss hat das Volk und desto eher kann man doch von Demokratie sprechen.
Richtig. Ja?
Die Entwicklung, die du jetzt beschreibst, ist ja genau entgegengesetzt. Ne? Machst du dir Sorgen um den Verbleib irgendwelcher demokratischen Einflussnahme, wenn die Globalisierung immer weiter fortschreitet?
Definitiv. Und das müssen wir jetzt einordnen in der aktuellen Zeit der Corona-Krise. Da gab es wirklich einen Paradigmenwechsel, dass eben gesundheitspolitische Themen nicht mehr national im Alleingang entschieden werden, angemessen an die reale Situation vor Ort, sondern dass letztendlich Beispielgeber China, wo diese Viruskrise ausgebrochen ist und uns zuerst mal vorgezeigt wurde, wie harsch man zu reagieren hat, um das alles schnell in den Griff zu bekommen, war perfekte Propaganda. Die kam bei vielen, vielen Menschen, selbst des bürgerlichen Lagers in Europa, wunderbar an. Der Kommunismus als das Modell des zentralistischen, dirigistischen Lösens von Problemen wurde wunderbar propagiert dadurch. Und das Ganze wurde letztendlich als Modell übertragen per WHO-Richtlinien in alle Staaten der Welt hineinprojiziert. Und nur sehr wenige haben es gewagt, sich dieser Anleitung zu widersetzen, einen alternativen Weg zu gehen und auch den Erpressungsmitteln, wir denken da an Weißrussland, Lukaschenko, Widerstand zu leisten. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich in den letzten Monaten gesehen, dass dieser Globalisierungsschub, also das heißt, die globale Verregelung von Politikbereichen, hier jetzt der Gesundheitsbereich, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit voranschreiten kann. Das heißt, wenn wir uns das bisher immer so als übergangsweisen Prozess vorgestellt haben, wo wir denken, okay, wir können die Entwicklung beobachten und dann wieder nachjustieren. Da wurden wir letztendlich enttäuscht und mussten sehen, dass das eben tsunamiartig bzw. erdrutschartig passiert und nicht vorhersehbar ist. Ich hatte Mitte März auch noch gedacht, okay, das Pandemietheater wird bald wieder vorbei sein, so wie bei den vorangegangenen Schweinegrippen, Vogelgrippe etc. pp. Aber das Drehbuch war ein anderes und wir wurden überrascht und es kann sein, dass wir wieder überrascht werden von irgendwelchen Viren, die angeblich ansteckender, tödlicher oder sonst was sind, begleitet durch eine gewisse mediale Inszenierung und politisches Taktgeben, wie jetzt zu handeln, wie zu reagieren ist, werden wir dem folgen müssen. Wir können da nicht aus, getrieben durch polizeiliche Kontrollen, Bußgelder etc., wagt es kaum jemand auszuscheren.
Okay.
Und deswegen läuten da bei mir die Alarmglocken, weil eben jetzt dieser Prozess nicht mehr so stark aufgehalten werden kann, wie es hätte werden können, wenn Trump in die zweite Amtszeit eingeführt worden wäre.
Ja gut, du hast ja jetzt im Prinzip anhand dieser Corona-Maßnahmen aufgezeigt, wie die Globalisierung zumindest im Gesundheitswesen schon im Prinzip fast alle Staaten der Welt, ich sage es mal, gleichgeschalten hat.
Und es gibt ja auch andere Bereiche, genau. Klimawandel, Migration etc.
Okay, jetzt steht Joe Biden für das Thema Globalisierung. Ja, was erwartest du jetzt für Änderungen aufgrund der neuen Biden-Administration im Vergleich zu dem, was unter Umständen Trump jetzt in einer denkbaren nächsten Amtszeit unternommen hätte?
Ich denke, Top-Priorität werden zunächst mal nicht irgendwelche geopolitischen Ziele sein, die verfolgt werden, sondern das Kaschieren von eigenen politischen Vergehen und Verbrechen der Vergangenheit seitens Joe Biden, die Verknüpfungen Hunter Biden mit China etc. und natürlich auch die Vergehen seiner Entourage, die ihn in die Macht gebracht haben. Da gibt es einiges zu kaschieren, einige Gerichtsprozesse zu stoppen, die noch anlaufen könnten. Ich denke, dass das Top-Priorität haben wird. Die Unterstützer eben Trumps, die Unterstützer auch des Gedankens, man müsse Gerechtigkeit herstellen, werden aus dem Feld geräumt werden. Und ich erwarte jetzt keine besonders kurzfristigen Schnellschüsse in puncto neue Militärinterventionen, Konflikte. Es kann aber durchaus sein, dass die Vorbereitungen sofort anlaufen in Richtung Farbenrevolutionen, zum Beispiel in Russland, oder dass sich die Aktivitäten in Weißrussland wieder verstärken. Solche Aktivitäten sind sicherlich zu erwarten, aber ganz schnelle Umbrüche erwarte ich nicht. Ich erwarte aber durchaus, dass China eben jetzt wirklich innerhalb von wenigen Monaten quasi die nördliche Hemisphäre rund um den Globus letztendlich durchmarschieren können wird. Ideologisch gesehen zumindest. Das lässt sich wahrscheinlich kaum aufhalten. Es wird nicht spektakulär vonstatten gehen, sondern mit leisen Tönen, so wie die Chinesen ihre geopolitische Vorherrschaft auch in Afrika mit leisen Tönen immer ausgebaut hatten, nicht mit brachialem Lärm und Gewalt und Einmarsch wie die US-Amerikaner in den vergangenen Jahrzehnten. Aber China wird kaum noch Widerstand geleistet. Die Europäische Union hat jetzt unter Merkels Ägide noch in den letzten Tagen vor Abgabe der EU-Ratspräsidentschaft das EU-China-Investitionsschutzabkommen eingetütet und damit letztendlich die EU der KPC, der Kommunistischen Partei Chinas, geöffnet und ihrem Agitieren. Die USA haben mit Biden einen Präsidenten, der sehr enge, auch familiäre Verbindungen hat mit China. Und wir werden sehen, dass China natürlich die regelsetzende Macht, die sie mittlerweile haben, umso mehr dann auch ausbreiten werden um die nördliche Hemisphäre rum. Die südliche haben sie schon allein durch ihre Investitionstätigkeit zu weiten Teilen eingespannt, Australien in die Enge getrieben etc. pp. Also ich erwarte einen Vormarsch Chinas, der lautlos geschehen wird, nicht brachial und von daher für viele auch nicht erkennbar, aber eine alarmierende Entwicklung, weil China eben einen autoritären, zentralistischen, überwachungsfokussierten Regierungsstil hoffähig gemacht hat, der sich jetzt massiv weiter ausbreiten kann.
Wenn du sagst, die wollen ihren Einfluss ausweiten, wie müssen wir uns das vorstellen? An welche konkreten Signale, Merkmale, Einflussfaktoren denkst denn du? An was könnten wir denn erkennen, dass China seinen Einfluss ausweitet?
Naja, wir sehen es materiell im Ausbau der Infrastruktur der neuen Seidenstraße, an den Einkaufen in zahlreiche große Hafenanlagen weltweit. Wir sehen es aber auch in politischen Strafaktionen wie gegenüber Australien. Die australische Regierung hatte gefordert, dass untersucht werden müsse, woher denn das Wuhan-Virus oder das China-Virus, wie es Trump immer nannte, eigentlich kam. Wo wurde das generiert? Tatsächlich auf einem Lebendtiermarkt oder kam es aus einem Labor? Das ist ja alles noch nicht geklärt. Die chinesische Regierung hat Australien für diese Forderung sofort abgestraft, keine Kohlelieferungen mehr angenommen, lieber Blackouts in großen Regionen in Kauf genommen, als eben mit so einem Partner weiter zusammenzuarbeiten. Also solche Strafaktionen werden wir sehen, wo eben Gegenwehr geleistet wird. Wir werden sehen, dass China sicherlich weiter auch Firmen aufkauft. In Hongkong haben wir das schon während der ersten Lockdown-Krise gesehen, dass viele auch westliche Firmen übernommen wurden, beziehungsweise Anteile in großem Umfang sehr günstig aufgekauft wurden. Das heißt, China wird sich da als Player weiter einkaufen. Und wir werden sehen, über eben Mithilfe globaler Institutionen wie der WHO und auch dem Medientrommelfeuer, dass eben autoritäre Reaktionsmodelle auf Krisen, wie jetzt eben die Corona-Krise, dass die weiter eben verstärkt nach chinesischem Zuschnitt gehandhabt werden und nicht okay. eben nach westlichem, freiheitlichen, liberalen Demokratieverständnis, wo zuerst mal ganz offene wissenschaftliche Analyse auch mit widerstreitenden Fakten gemacht wird und dann demokratisch die Reaktion bestimmt wird.
Also du beschreibst im Prinzip das Bestreben Chinas, noch größeren Einfluss quasi auszuüben. So, und das trifft jetzt mit Biden auf, mit der Biden-Administration auf zugesprochene, zugewiesene Globalisten, ne, die ja eigentlich nicht dafür bekannt sind, nationale Interessen in den Vordergrund zu stellen, sondern eben diese Nationalisierung, Denationalisierung voranzutreiben.
Richtig.
Öffnen die sozusagen dann Tür und Tor dieser chinesischen Interessen, die Macht auszuweiten?
Das darf man jetzt auch nicht so sehen, dass das dann allein China ist, was als Hegemon auftritt, sondern ich verstehe das eher als Kräftefelder, wo über China auch über Bande gespielt wird seitens der Globalisten. Denn für die Globalisten und ihr Ziel, globale Steuerungsmodelle zu etablieren, ist es einerlei, ob sie sich des amerikanischen Militärapparats bedienen konnten, wie noch zu Zeiten Obamas und jetzt sicherlich dann auch wieder Bidens, oder ob sie über China und die größte Werkbank der Welt das Ganze mitsteuern können, ob sie es über das Finanzsystem, das in den USA verwurzelt ist, tun können oder stärker über die chinesische Karte spielen müssen. Ich sehe letztendlich einfach nur die Problematik, dass eben diese Resonanz, dieser Gleichklang einfach erschreckend ist, dass auch im Westen sich große Player wie jetzt Twitter, Google, Facebook etc. einig sind, dass man nach dem chinesischen Modell zu verfahren hat mit Kritikern. Das heißt, die Zensur, die Google bisher in China willfährig ausgeübt hatte, scheint eben nicht von China nur verordnet worden zu sein und Google scheint das Opfer gewesen zu sein, das eben mitspielen musste, um überhaupt im chinesischen Markt überleben zu können, sondern genau die gleichen Methoden wurden autonom auch in den USA angewendet, durch Löschung des Twitter-Kanals von Donald Trump zum Beispiel, durch Löschen tausender von YouTube-Kanälen, Manipulation über Algorithmen, Reichweiten etc. Das heißt, wir haben da einen gewissen Gleichklang, wo gar keine Weisung von der KPC kommen müsste, sondern man ist sich einig, dass man in diesem Kampf gegen die, die eben Freiheit im Rahmen des Nationalstaats für den Bürger erhalten wollen, man gemeinsam zu kämpfen hat. Und die Methoden sind klar, dass eben grundsätzlich der Zweck die Mittel heiligt. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil dann eben alle die Spielregeln der Demokratie außer Kraft gesetzt werden können, eben unter dem Vorwand, was wir bekämpfen, ist letztendlich nicht erhaltenswert, ist kein fairer Konkurrent am Markt. Die Gegner wie jetzt Donald Trump, wie die AfD hier in Deutschland, wie Putin in Russland werden ja immer dehumanisiert, entmenschlicht, verteufelt und dadurch eigentlich nicht als legitime Partner mehr gesehen, dargestellt. Und die Bevölkerung, die das Spiel beobachtet, hat dann auch kein Mitleid, tritt dann auch nicht ein, wenn diesen Spielern Unrecht geschieht und fordert Gerechtigkeit ein, weil ihnen eben das Ahnrecht überhaupt in diesem Spiel mitspielen zu dürfen, zuerst abgesprochen wurde. Das ist also ein über emotionale Erpressungsmittel eigentlich herbeigeführtes und manipuliertes Spiel.
Okay. Ein wenig besorgniserregend ist das schon, ne? Wenn ich sogar sehe. Jetzt ist ja der Joe Biden auch schon in einem gewissen Alter, ja, und es gibt ja schon die ersten Stimmen, die sagen, er wird die Amtszeit nicht durchziehen und dann ist irgendwann seine Vize dran. Wie würdest du das einschätzen und in welche Richtung will uns diese Administration entweder unter Joe Biden oder eben einem möglichen Nachfolger, in welche Richtung wollen die uns lenken?
Ich meine, Joe Biden hat es schon selbst gesagt in einem Interview, wo er mit Kamala Harris vor der Kamera saß. Da hat er gesagt, naja, wenn es irgendwann mal eine grundlegende Meinungsverschiedenheit geben sollte, dann werde ich einfach an einer mysteriösen Alterskrankheit sterben. Und zwinkert so Kamala Harris zu und sie grinst zurück, als könne sie es kaum glauben, dass er das on record gesagt hat. Aber das könnte der Plan sein, ob er sich da nur mal wieder versprochen hat, so wie als er gesagt hat, dass er die größte Wahlbetrugsorganisation der Geschichte aufgebaut hat. Wir wissen es nicht, aber es könnte durchaus sein, denn einer Kamala Harris hätten die Wähler direkt sicherlich nicht vertraut. Einem Joe Biden, der letztendlich seit Jahrzehnten die Geschicke der US-Politik mitbestimmt, haben die Wähler noch eher vertrauen können. Wobei, wie gesagt, die Wahl garantiert nicht gewonnen wurde von ihm. Nach all den wirklich vielen hundertfältigen Informationen, die ich analysiert habe, gehe ich davon aus, dass 10% plus X des Wahlergebnisses zu seinen Gunsten verschoben wurden. Wir werden es vielleicht nie genau wissen, aber ich hoffe nach wie vor, dass eben all die Kräfte in den USA und auch die Breite in der Bevölkerung, die diese Vorgänge durchaus verstanden hat, die ja nicht davon abhängig waren, jetzt nur Tagesschau oder ZDF-Heute-Journal zu gucken oder Spiegel zu lesen, wo es wie in allen anderen Blättern und Kanälen auch hieß, es gab keinerlei glaubwürdige Hinweise auf Wahlfälschung. Die Amerikaner haben diese Hinweise gesehen. Und ich vertraue darauf, dass sie den Druck aufrechterhalten werden und dass sie auch darauf pochen werden, dass das Justizsystem sich damit noch ernsthaft beschäftigt. Ob es soweit kommen wird, das ist ein weiterer Test letztendlich für die noch bestehende Funktionalität unserer Demokratie. Aber es ist ein tragischer Test, denn er muss eigentlich gewonnen werden, denn ansonsten wird es schwierig, was die Aussichten angeht, auch in anderen Ländern einen ähnlichen Kampf zu führen und zu gewinnen.
Na gut, der Präsident Trump hat ja auch gesagt, ich komme früher oder später zurück. Ja, möge jeder selber fühlen und empfinden, was da möglicherweise im Hintergrund noch an Entscheidungen zu treffen sind.
Wir werden es abwarten müssen, denn Trump ist natürlich auch einer, der immer weiß, welche Durchhalteparolen es braucht, um die Leute bei der Stange zu halten. Das muss man ihm auch nicht negativ ankreiden. Man muss natürlich auch bei den Unterstützern die Motivation aufrechterhalten. Mhm. Aber wie viele Ankündigungen haben wir gehört in den letzten Monaten? Es kommt ein Big Surprise und ein verfrühtes Weihnachten und ich kann keinen Dark Winter sehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt und wir müssen sie nicht aktiv killen, unsere Hoffnung. Aber wir müssen jetzt einfach mal abwarten und keine vorschnellen Rückschlüsse ziehen.
Zum Schluss vielleicht ganz schnell noch. Was erwartest du jetzt für Auswirkungen auf die nächsten Monate gesehen in Europa, in Deutschland durch den Wechsel in den USA?
Ja, die Agenda, die die EU vorantreibt, die Merkel von der Leyen vorantreibt, wird massiv Fahrt aufnehmen. Ich denke, dass losgelöst von jeglichen medizinischen Fakten das Pandemietheater jetzt nochmal in die nächste Runde hineingehen wird. Ich sehe auch keine Anzeichen, dass die Pandemie jetzt ihren Zweck erfüllt hat, damit dass Präsident Trump weg ist. Es werden noch weitere Interessen verfolgt damit. Das war ein wichtiges Interesse, aber das große Spiel beginnt wohl jetzt erst. Solange die Wirtschaft noch zappelt, wird weiter auf sie eingetreten. Und die Frage ist, machen das alle gutgläubig, ängstlich weiter mit, die da jetzt gerade enteignet werden in der Breite, in der Masse, vor allem der Mittelstand. Das sind ja nicht die ganz Großen. Die ganz Großen werden ja wieder auferstehen, wie durch ein Wunder. Da können wir uns sicher sein. Aber dass uns der gesamte Mittelstand kaputt gemacht wird, die Menschen enteignet werden auf einer sehr, sehr dünnen Faktenlage, werden wir das weiter mitmachen. Aber ich denke, diese Agenda wird sich beschleunigen. Der Great Reset wird jetzt dann Form annehmen, sobald eben aus den Ruinen die neue Wirtschaftswelt aufgebaut werden soll. Und das wird sehr riskant und sehr, ich würde mal sagen, wegweisend werden, denn die industrielle Revolution 4.0, damit muss sich jeder mal intensiv auseinandersetzen, bedeutet mehr als nur eine technologische Revolution. Es bedeutet auch, dass der natürliche Mensch unter Beschuss steht. Dazu muss man sich informieren zu den Themen Transhumanismus, Cyborgisierung, Verchippung des Menschen etc. Denn all diese Themen werden diskutiert von der Elite in dieser Welt, von den Wirtschaftskonzernen Ray Kurzweil, Klaus Schwab, Professor Stefan Lorenz Sorgner fordert im Zusammenhang von Smart Cities den Menschen, der mit Sensoren und Chips geupgradet wird. Das sind alles wissenschaftliche Diskurse, die finden statt, nicht nur irgendwo in den USA, auch hier in Europa. Das müssen wir verfolgen, denn hier ist wirklich jetzt die Gefahr, dass der dritte Weltkrieg tatsächlich am Laufen ist und keiner bekommt es mit, weil er ganz anders abläuft und weil er gegen den natürlichen Menschen geht.
Okay, du hattest jetzt ein paar Namen schon genannt. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung und an euch. Ihr dürft diese Namen natürlich selber googeln und euch informieren und macht euch ein Bild. Ja, das ist ein kritisches Bild, ein besorgniserregendes Bild. Ja, und ich hoffe, dass wir noch die Kurve kriegen.
Das hoffe ich auch.
Ich danke dir.
Danke dir, Alex.